Im folgenden Podcast spreche ich mit Joana Hassoun. Sie geht zusammen mit Shai Hoffmann an Schulen und pflegt dort den Trialog. Das heißt, sie gehen an Schulen und sprechen mit Schülern und Schülerinnen über den Nahostkonflikt, das momentane Geschehen und Leben in Gaza und das Miteinander zwischen Juden, Palästinensern und Christen. Im Podcast berichtet Joana, dass Trauer universell ist. Sie erzählt, mit welcher Haltung und auch Dankbarkeit ihnen die Schüler begegnen, und sie berichtet, welche Hauptfragen die Schüler und Schülerinnen an sie stellen. Auf meine Nachfragen ging sie auch darauf ein, was sie mit ihrem Trialog anstreben, nämlich Raum für Emotionen und Zuhören zu geben, historisches Wissen multiperspektivisch zu beleuchten. Schön, dass Sie sich heute dazu geschaltet haben. Mein Name ist Claudia Lutschewitz.
Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.
Guten Morgen, liebe Joana. Ich finde es wunderbar, dass Sie sich Zeit nehmen für unseren doch recht kleinen Podcast, und ich bin auch sehr gespannt. Ich habe mich sehr auf Sie gefreut. Doch bevor wir gleich einsteigen ins erste Gespräch oder in meine Fragen, möchte ich Sie ganz, ganz kurz vorstellen, damit sich die Hörerinnen und Hörer auch ein kleines Bild zu Ihnen machen können. Sie sind Joana Hassoun. Sie haben palästinensischen Hintergrund. Sie sind mit Ihren Eltern oder mit Ihrer Familie aufgrund des Bürgerkrieges im Libanon nach Deutschland geflüchtet. Und Sie leben schon, so habe ich es verstanden, längere Zeit in Deutschland. Sie sind Geschäftsführerin von TransAgency e.V. Das ist ein humanitärer Bildungsverein, und Sie haben sich die Wortkreation erdacht, TransAgency, die sich aus der Wortneuschöpfung zusammensetzt aus Transparency und Aid. Und für Sie ist das Humanistische oder das Humanitäre sehr im Vordergrund. Also der Mensch ist Ihnen sehr, sehr wichtig. So habe ich es jetzt auch im Vorgespräch verstanden. Und Sie gehen momentan mit Ihrem Kollegen Shai Hoffmann an Schulen, und das nennen Sie Trialog, und sprechen mit Schülern über den Nahostkonflikt oder die Situation im Gaza-Bereich. Sie machen das schon seit 15 Jahren mit Workshops, und mich würde jetzt interessieren, was bewegt Sie besonders, wenn Sie mit jungen Menschen darüber sprechen, oder was bewegt die jungen Menschen besonders, wenn Sie mit ihnen über den Konflikt, die Situation dort sprechen?
Was mich persönlich bewegt, ist natürlich die aktuelle Situation, der Krieg im Gaza, die wirklich unerträgliche kriegerische Auseinandersetzung zwischen der Hamas und Israel, worunter die Menschen aus dem Gaza extrem leiden. Was mich bewegt, ist, dass Menschen, also israelische Menschen, noch in Geiselhaft sitzen oder geiselhaft sind und ihre Familien um sie trauern und auch um sie bangen. Trauer ist universell, und wir trauern alle auf unsere Art und Weise, vielleicht mit unserer Haltung anders. Aber das sind so Sachen, die mich bewegen. Und je nachdem, wann ich gefragt werde, was gerade für eine Eskalation da ist, bin ich vielleicht etwas emotional stabiler, an anderen Tagen halt nicht. Und so geht es ehrlich gesagt auch den jungen Menschen, mit denen wir vor allem in den Schulen sprechen. Das hängt aber auch davon ab, wie politisiert sie teilweise sind, wie informiert sie sind, ob sie selbst betroffen sind von dieser Situation oder betroffen fühlen aufgrund der religiösen Verbundenheit oder geografischen Verbundenheit. Und aus unserer Sicht, was wir auch jetzt die letzten Monate erlebt haben bei wahrscheinlich über 90 Trialogen, ist das kein Konflikt in Anführungsstriche so sehr emotionalisiert wie Nahost. Und das ist sehr viele Menschen bewegt. Und was wir auch erleben, ist, dass viele, vor allem Schüler und Schülerinnen, dadurch auch sehr bewegt sind, es auch teilweise zu Tränen kommt. Und was viele auch sogar zum Dankbarsein quasi gebracht hat, dankbar zu sein, dass sie hier in Sicherheit leben können, dass sie keinen Krieg erleben müssen. Das sind so Sachen, die mich tagtäglich beschäftigen.
Was sind denn so die Hauptfragen der Schülerinnen an Sie?
Total unterschiedlich. Manchmal ist es, ob der Dritte Weltkrieg ausbrechen wird. Manchmal ist es, wem gehört eigentlich das Land? Wer hat Recht? Betreibt Israel ein Kriegsverbrechen, ein Genozid? Das sind so viele unterschiedliche Fragen. Und wir versuchen immer alles nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten und sagen aber auch ganz deutlich, wir sind hier nicht, um quasi über politische Korrektheit zu sprechen, sondern über Gefühle zu sprechen und eine Haltung zu zeigen, vielleicht auch falsche Informationen richtig einzuordnen und ein bisschen historisches Wissen mitzugeben. Aber in erster Linie sind wir da, um mit Ihnen über Ihre Gefühle, über Ihre Emotionen, die da sind, zu sprechen, weil wenn wir Ihnen diesen Raum nicht geben, dann wird das leider in Hass und Hetze eventuell bei Social Media landen oder bei Menschen, die radikal sind oder extrem sind und leider diese jungen Seelen für sich gewinnen oder nutzen wollen und das palästinensische oder das jüdische Leid instrumentalisieren.
Wie alt sind denn die Schüler, mit denen Sie sprechen?
In der Regel ab der 8. Klasse. Und aufwärts, also wir hatten auch schon Abiturientinnen dabei, BerufsschülerInnen, also ganz, ganz unterschiedlich. Aber in erster Linie ist es wirklich so ab der 8. Klasse aufwärts.
Sie haben vorher im Vorgespräch gesagt, dass Sie seit 15 Jahren Workshops in Schulen anbieten zum Nahostkonflikt. Und gerade hatte ich Sie ja auch nach Ihren Fragen, nach den Fragen gefragt, die die Schüler so an Sie richten. Wie ist denn so Ihr Workshop konzipiert? Also was machen Sie in dem Workshop genau mit den Schülern? Gehen Sie da eher auf Fragen ein? Oder ist es eher so was, dass Sie etwas mit ihnen auch historisch erarbeiten?
Also bei den Workshops, die wir durchgeführt haben und teilweise immer noch durchführen, das ist so ein 2- bis 3-tägiger Workshop. Und da geht es eher darum, dass wir über Diskriminierung sprechen, über Antisemitismus, über antimuslimischen Rassismus, über den Nahostkonflikt, über muslimische Vielfalt, palästinensische Vielfalt, jüdische Vielfalt, israelische Vielfalt und dann in dem dritten Abschnitt zum Nahostkonflikt tatsächlich historisches Wissen multiperspektivisch zeigen, wo beide Identitäten oder diese unterschiedlichen Identitäten auch repräsentiert wird mit den Hotpoints der Geschichte, auch von Entstehung des Zionismus bis hin zum britischen Mandat um Palästina, zur Entstehung von Israel und was seitdem leider auch schiefgelaufen ist, warum diese beiden Völker, diese unterschiedlichen Völker leider bis heute nicht friedlich gemeinsam oder nebeneinander leben können mit ja, unterschiedlichen Faktoren und unterschiedlichen Perspektiven.
Wie ist es mit den jungen Menschen, mit den Schülern? Kommt dann auch während so eines Workshops oder Trialogs Konflikt bei den Schülern auf, dass da vielleicht dann jüdische oder palästinensische Schüler sich anfeinden oder in den Konflikt geraten während ihres Seins mit den Schülern?
Also tatsächlich muss ich sagen, dass wir weniger Konflikte haben, auch wenn es jetzt wahrscheinlich einige HörerInnen irritieren wird. Wir haben weniger Konflikte zwischen den Betroffenen, also zwischen jüdischen und palästinensischen Menschen, als Konflikte zwischen Nicht-Betroffenen, die in ihren Positionierungen pro Israel oder pro Palästina vergessen, dass der Mensch im Vordergrund steht und vergessen, dass das Leid ja im Grunde genommen unteilbar ist, dass Leid auf palästinensischer und auf jüdischer Seite sich gleich anfühlt. Und dementsprechend ist zumindest bei den Jugendlichen da wenig Konfrontation in dem Sinne da, sondern es ist wirklich bei den Nicht-Betroffenen hauptsächlich der Fall. Und wir versuchen mit unseren Trialogen oder auch mit den Workshops vor allem den Betroffenen mehr Raum zu geben, mehr Möglichkeit zu geben, dass ihnen zugehört wird. Und den Stimmen, die zu laut sind und nicht bereit sind, für ein Gespräch zu geben, eher wenig Raum zu geben, weil es leider auch teilweise Menschen gibt, die so stark mental radikalisiert sind, die können wir auch gar nicht erreichen. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, dass wir die Menschen erreichen, die bereit sind, im Gespräch zu sein, ohne den Anspruch zu haben, wer war jetzt, wie gesagt, als erstes da, wem gehört das Land, wie sind die politischen Dimensionen, sondern wie sind die zwischenmenschlichen Dimensionen? Was ist die humanitäre Lage? Wie geht es deiner Familie? Ganz einfache Frage, die kaum jemand stellt. Hast du Familie im Gaza? Hast du Familie in Israel? Hast du jemanden, der davon betroffen sind? Dieses empathisch aufeinander zugehen und zuhören, das fehlt leider den meisten.
Ich habe gesehen bei LinkedIn, wenn Sie posten, dass Sie die Kommentarleiste blockiert haben. Und da hat sich bei mir die Frage gestellt, ob Sie Hasskommentaren ausgesetzt worden sind, dass Sie deswegen die Kommentierung Ihrer Posts nicht mehr zulassen. Ist das so?
Ja, irgendwann habe ich das, glaube ich, einfach so eingestellt, weil ich sehr vielen Hasskommentaren ausgesetzt bin. Von unterschiedlichen Seiten übrigens, von Nicht-Betroffenen, von sogenannten Betroffenen, aber auch von palästinensischen, also jüdischen und palästinensischen Menschen. Wobei ich sagen muss, die Nicht-Betroffenen, die hetzen mehr auch gegen mich, auf beiden Seiten. Und ich versuche mich eher dem zu widmen mit dem dialogischen Ansatz. Und will mich ehrlich gesagt auch nicht zu sehr in Social Media verlieren. Also ich antworte auch kaum noch auf Kommentare. Wenn mir jemand respektvoll eine Frage stellt und etwas verstehen will, natürlich antworte ich darauf. Aber wenn jemand diese Plattform nur nutzen will, um mich zu diskreditieren oder mich zu beleidigen oder zu beschimpfen, dann muss ich mir das ehrlich gesagt nicht antun.
Nachvollziehbar und total finde ich korrekt. Also ich denke, da würde ich genauso handeln wie Sie.
Gestern erst oder die letzten paar Tage habe ich leider wieder so eine Hetzkampagne gegen mich auf Social Media von einer nicht betroffenen Person, die wirklich teilweise unerträglich ist und ja.
Was verstehen Sie unter nicht betroffen? Ist es eine Person, die keine Bekannten hat oder vielleicht auch nicht jüdischen Glaubens oder muslimischen Glaubens ist? Oder was ist für Sie nicht betroffen?
Also für mich in erster Linie betroffen jemand, der palästinensisch ist und der jemand, der jüdisch oder israelisch ist. So. Und wenn ich jüdisch sage, meine ich nicht damit die Religion, sondern die Identität. Na, es gibt ja auch viele jüdische Menschen, die sich quasi ethnisch dazu gehören, die aber selbst nicht religiös sind. Und bei palästinensischen Menschen, das werden vergessen auch leider die meisten, es geht dabei nicht nur um muslimische Menschen. Es gibt Christen, es gibt Drusen, es gibt Baha'i, es gibt Beduinen. Es gibt so viele unterschiedliche Facetten vom palästinensischen Leben. Und deshalb fasse ich das quasi zusammen, indem ich jüdisch oder palästinensisch oder israelisch oder palästinensisch sage. Ob das jetzt richtig ist von der Terminologie, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich habe es zumindest so gelernt. Ich habe das auch von einem israelischen Professor tatsächlich so kennengelernt und auch von palästinensischen Menschen, die aus Israel-Palästina kommen, dass diese Terminologie schon wichtig ist, das auch so zu benennen.
Johanna, wie könnte denn die Politik, und damit meine ich jetzt als Politik vielleicht wirklich erstmal das Parlament, also der Bundestag oder die Politiker und Politikerinnen im Amt, wie könnten die euch denn bestmöglich unterstützen in eurem Tun für die Situation in Gaza?
Deutschland tut sich sehr schwer mit komplexen Identitäten. Deutschland tut sich sehr schwer, jüdisches und palästinensisches Leben also gleichzeitig anzuerkennen, dass beides gleichzeitig stattfinden kann, dass palästinensisches und jüdisches Leid gleichwertig ist und auch nicht gegeneinander ausgespielt werden soll und darf. Das ist auch leider das, was auch passiert, auch von politischen Menschen, die das Leid der palästinensischen Menschen oder das Leid der jüdischen Menschen nutzen, um entweder rassistisch oder antisemitisch zu werden. Uns wäre schon sehr geholfen, wenn beides mal anerkannt wird. Wenn das Leid der palästinensischen Menschen mitgehört und gesehen wird und wenn wir den Raum bekommen zu sprechen, wenn wir den Raum bekommen, dass uns zugehört wird und wenn wir den Raum bekommen, nicht instrumentalisiert zu werden. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Deutschland sich mehr darum engagiert, einen Waffenstillstand herbeizuführen und das, ja, wie soll ich es am besten ausdrücken? Ja, dass dieser Krieg beendet wird. dass dieses Leiden, was in Gaza stattfindet, endlich ein Ende hat, dass die Geiseln rauskommen. Wenn es einen Frieden in dieser Region geben soll, Israel und Palästina gleichzeitig anerkannt werden muss, auch der Staat, also Palästina als Staat anerkannt werden muss, mit Rechten, ohne Unterdrückung. Und wenn alle in Sicherheit leben wollen, dann brauchen sie Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit. Und das gilt für jüdische Menschen und das gilt für palästinensische Menschen, für israelische Menschen, für muslimische, für christliche und, und. Und das würde ich mir wünschen von der Politik, dass das mehr im Fokus gerät.
Wir haben jetzt gerade die Zwei-Staaten-Lösung angesprochen, so habe ich es rausgehört. Wenn Sie sagen, ein palästinensischer Staat und vielleicht ein israelischer Staat, was haben Sie denn für Ideen, wie wir alle in der Gesellschaft damit einwirken könnten oder auch vor Ort es passieren könnte, dass ein Frieden realisierbar ist? Weil es ist ja nicht so, dass dieser Nahostkonflikt ganz neu da ist. Oder jetzt gerade ist es natürlich verheerend, was im Gaza-Bereich alles so passiert, wie die Menschen leiden, sterben, hungern. Aber der Konflikt an sich ist ja schon sehr, sehr viel älter. Was haben Sie für eine Idee, wie man denn da überhaupt eine Lösung herbeibringen könnte?
Die Existenz des anderen erstmal nicht abzuerkennen, das Leid des anderen anzuerkennen, dass palästinensisches Leben ebenfalls zählt, dass jüdisches Leben ebenfalls zählt, dass die einzige Möglichkeit für Frieden Gerechtigkeit ist, Gerechtigkeit für alle, dass Menschen unter den gleichen Bedingungen leben können, dass die Gewalt von der Hamas und die Gewalt von der rechtsextremen und wirklich zum Teil faschistischen Regierung in Israel nicht so weitergehen kann, weil die Situation ist gesteuert von Faschisten auf beiden Seiten, also im Gaza als auch in Teilen von der israelischen Regierung. Und mit Faschisten kann man nicht sprechen. Mit Menschen, die das Leid oder die Existenz des anderen aberkennen, das führt zu nichts. Das ist die Situation. Also diese Ideologien haben dazu geführt, dass jetzt für beide Völker, um das jetzt ganz platt zu sagen, für beide Völker es ist das Schlimmste, was nach dem Holocaust passiert ist. Also für jüdische Menschen ist dieser 7. Oktober das Schlimmste, was seit der NS-Zeit, seit dem Holocaust passiert ist. Und für die palästinensischen Menschen ist es das Schlimmste, was sie erlebt haben seit der Nakba, seit der Staatsgründung Israels. Und beides gleichzeitig anzuerkennen und zu sagen, damit muss Schluss sein. Der Siedlungsbau darf nicht mehr gefördert werden. Jetzt gerade wurden wieder im Westjordanland, also in Palästina, von den rechten Minister in Israel wurden Ländereien in Anführungsstriche beschlagnahmt. Wie kann man denn bitte Länder, was einem nicht gehört, beschlagnahmen? Also dieser expansive Siedlungsbau führt ja dazu, dass Menschen sich immer mehr in ihren Rechten beschnitten fühlen. Und die Menschen, die bereit sind für einen Dialog, jüdische und palästinensische, israelische und palästinensische Menschen, die werden kaum gehört. Denen wird kaum Gehör verschafft, um zu zeigen, es geht auch anders. Wir müssen uns gegenseitig anerkennen. Wir müssen uns gegenseitig zuhören. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben, um in Frieden, in Freiheit und in Sicherheit zusammen leben zu können. Und mit diesen Institutionen, mit diesen VertreterInnen auf palästinensischer und israelischen Seite, mit den aktuellen VertreterInnen auf der palästinensischen und israelischen Seite, ist das nicht machbar. Ein Zusammensein, eine Gleichwertigkeit ist momentan nicht machbar. Das heißt, das Einzige, was möglich ist, dass eine neue Regierung gebildet wird, dass eine Entradikalisierung stattfindet. Und man kann auch die Hamas militärisch bekämpfen, aber ideologisch müssen wir viel, viel mehr investieren an Friedensarbeit, um über Generationen hinweg diese Traumata, die jetzt aktuell wieder entstanden sind und Urtraumata verursacht haben, das wird uns jetzt Generationen kosten. Sehr viel Energie und sehr viel Geld um eine Struktur zu schaffen. Und gerade fällt es mir unglaublich schwer, überhaupt über Strukturen, über eine Perspektive zu sprechen, solange nun mal so ein unerbittlicher Krieg tobt. Das bedeutet, für mich kann ich jetzt gerade überhaupt nicht über Szenarien nachdenken, außer zu sagen, die Menschen müssen in Frieden und Freiheit und Sicherheit zusammenleben. Aber wie das aussehen soll, ich habe auch nicht die Power oder die Befugnis, überhaupt darüber sprechen zu dürfen, weil ich nicht aus diesem Land komme. Ich bin zwar Palästinenserin, ich bin im Libanon geboren als palästinensischer Flüchtling, aber das Gehör oder der Fokus, Spotlight, muss auf die Menschen gerichtet sein, die dort leben, die dort aufgewachsen sind. Vielleicht brauchen sie Unterstützung von außen, weil die Fronten sich so krass verhärtet haben und jemand muss eine vermittelnde Rolle einnehmen, damit diese Fronten sich vielleicht mit einer neuen Regierungsbildung sich entkräften. Aber es ist anmaßend, wenn wir von außen sagen, wir wissen, was richtig für sie ist. Nur die Menschen vor Ort wissen es am besten und dafür gibt es genug Grassroot-Bewegungen, die mittlerweile auch daran arbeiten, zu zeigen, es geht auch anders, unter anderem Standing Together.
Ich danke Ihnen sehr für den Einblick, den Sie da jetzt auch teilen und vor allem dieses Problem auch bei denen zu belassen, die das Problem tatsächlich auch leben und die ihre Lösung vielleicht selber oder nicht vielleicht, sondern erarbeiten müssen und auch sollen, so nicht, dass wir von außen kommen, um irgendwie etwas überzustülpen. Weil das hat man in der Vergangenheit ja schon häufiger versucht, auch in anderen Regionen. Das hat, glaube ich, so nehme ich es zumindest wahr, noch nirgends irgendwo gefruchtet. So, dass ich denke, dass ja die Fähigkeiten oder die Möglichkeiten, die Sie gerade angesprochen haben, schon die sind, die fruchten können. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage, Johanna, wie wird es weitergehen mit Ihrem Trialog?
Wir machen weiter, solange wir können, solange der Bedarf besteht. Wir wollen so viel wie möglich in die Gesellschaft hineinwirken. Wir wollen so viel wie möglich gesprächsbereite Menschen erreichen. Um zumindest in Deutschland, wo unser Einwirkungsgebiet quasi ist, um zu zeigen, es geht auch anders. Wir jüdischen und muslimischen Menschen lassen uns nicht auseinander dividieren. Wir müssen zusammenhalten. Wir dürfen uns nicht von ideologischen Narrativen instrumentalisieren lassen. Und wir dürfen auch Antisemitismus und Rassismus nicht gegeneinander ausspielen. Und das ist das, was wir versuchen, auch mit unseren ja wenigen Ressourcen, die wir da haben. Und ich muss leider für mich einfach sagen, dass ich viel weniger Trialoge mittlerweile machen kann, weil ich das vom Energiehaushalt und vom Zeitlevel das einfach nicht hinbekomme. Und im Grunde genommen, da sind ja einfach auch junge Menschen, die leider sehr plastisch zeigen, was sie sehen auf Social Media. Also wirklich sehr schlimme Bilder, die wir auch alle sehen. Und im Grunde genommen stelle ich mich jeden Tag einer Retraumatisierung, wenn ich in der Schule bin, weil ich ja selbst von Krieg betroffen bin. Und deshalb versuche ich auch, mich selbst zu schützen, weil wenn ich mich nicht selbst schütze, kann ich nicht wirklich effektiv in der Gesellschaft hineinwirken. Also wir machen weiter so gut wir können. Wir wollen so viele Menschen wie möglich noch erreichen, die bereit sind, uns auch dabei zu supporten in unserem Wirkungsfeld. Ja.
Und wie kann man Sie im Trialog, also den Shai Hoffmann und Sie, am besten unterstützen?
Indem man uns zuhört, indem man vielleicht auf uns aufmerksam macht, gerne auch eine Spende hinterlässt oder versucht, in dem Freundeskreis, im beruflichen Kontext vielleicht zu zeigen, hey, es geht auch anders, wir müssen uns nicht hassen. Also das quasi, was wir vorleben, weiterleben, weiterzeigen. Das wäre so der größte Support. Oder wenn jemand mitbekommt, dass jemand gegen uns hetzt, uns vielleicht auch da unterstützt und versucht zu vermitteln, was ist eigentlich unser Ansatz, wofür machen wir das? Wir machen das nicht, weil aus Jux und Dallerei. Wir machen das, weil wir eine gesellschaftliche Herausforderung sehen, eine Mammutsaufgabe und wir jede Hand, die ausgestreckt wird, um für so ein Miteinander einzustehen, die brauchen wir. Wir müssen diese Hand ergreifen, kann man das so sagen? Wir müssen müssen dafür sorgen, dass jede stützende Schulter, jede stützende Hand, die bereit ist, uns zu unterstützen, auch selber Support bekommt.
Hätten Sie jetzt gerne von mir noch eine Frage gestellt bekommen, die ich versäumt habe, Ihnen zu stellen in diesem, zu diesem Thema Nahost und Gaza?
Nee.
Alles soweit okay? Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Joanna, und wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft. Ich denke, ja, das wird bei Ihnen auch sehr stark an die Gefühlsressourcen rangehen und emotionalen Ressourcen rangehen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und finde es wunderbar, was Sie machen, und sage dann einfach mal bis bald.
Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.